Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, wir sprechen heute über das große Ganze im Sport. Und das ist so, weil wir heute einen Gast haben, der sich im Prinzip ums große Ganze im Sport kümmert. Thomas Bach sitzt mir gegenüber hier in Berlin. Er ist der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und damit der Chef des organisierten olympischen Weltsports. Und mit ihm wollen wir natürlich ganz viele Dinge heute besprechen. Thomas Bach war der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, bevor er IOC-Chef wurde und war auch ein Weltklasse-Fechter, zum Beispiel Fecht-Olympiasieger mit der deutschen Florett-Mannschaft in Montreal. Herzlich willkommen, Herr Bach. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Vielen Dank, Frau Schweizer. Ein Vergnügen.
Wir sind in Berlin, eine Stadt, die sich ähnlich wie die Region Rhein-Ruhr gerade laut Gedanken macht, ob sie sich bewerben soll für Olympische Spiele. Sind Sie hier auch, um zu ermutigen?
Nein, ich bin hier aus meiner alten Rolle noch als DOSB-Präsident, um am Parlamentarischen Abend des Sports und der 30 Jahre Feier des Programms Integration durch Sport teilzunehmen. Aber natürlich freue ich mich über diese lauten Gedanken. Wenn man sieht, wie hier in verschiedenen Regionen Deutschlands darüber nachgedacht wird, wie man wieder einmal Gastgeber der besten Athleten der Welt sein könnte.
Das heißt, Sie haben überhaupt keine Gespräche jetzt hier über Olympia oder doch? Also über Olympia in Deutschland natürlich.
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich komme gerade aus einer Präsidiumssitzung des DOSB, wie dort die Vertraulichkeitsregeln sind. Aber ich wage es mal zu sagen, dass dort natürlich auch über das Thema einer möglichen Olympiabewerbung Deutschlands gesprochen worden ist.
Sie sind ja seit 2013 IOC-Präsident. Was hat sich verändert? Merken Sie, wie viel Skepsis inzwischen auch Olympischen Spielen in Deutschland entgegengebracht wird?
Na, wir sehen im Gegenteil sehr viel weniger Skepsis, gerade international in Bezug auf die Olympischen Spiele. Sie sehen die letzten Vergaben, die wir gemacht haben, an Paris, Frankreich, an Italien mit den Winterspielen, an die USA mit Los Angeles für 2028. Wir sehen das Interesse auch in Deutschland für die Spiele danach. Und das ist ein Zeichen, dass die Reformen, die wir vor 5 Jahren unternommen haben, dass sie wirken und dass sie anerkannt werden.
Nun, die Reformen sind vor 5 Jahren beschlossen worden. Es ist aber tatsächlich ja auch so, dass alle Spiele, die jetzt vergeben wurden, auch Spiele sind an Orten, an denen es zum Beispiel kein Referendum gab. In Deutschland gab es ja 2 Referenden, seit Sie IOC-Präsident sind. Und in diesen Befragungen hat sich die Bevölkerung dagegen ausgesprochen.
Nun, ich muss jetzt nicht in die Analyse dieser Referenden eintreten, in den Einzelheiten.
Nee, aber wenn Sie sagen, dass es praktisch eine Zustimmung gibt oder ein großes Interesse, dann muss ich das ja schon erwähnen.
Ja, das ist ja richtig, dass Sie es erwähnen. Ich habe ja auch auf die internationale Lage Bezug genommen und weiß um die besonderen Befindlichkeiten und die Skepsis der Deutschen. Das ist ja deutlich geworden, aber diese Referenden haben, glaube ich, insbesondere in Hamburg unter sehr spezifischen Umständen stattgefunden und sind nicht, glaube ich, eine Aussage wirklich der Deutschen über das Thema Olympische Spiele. Das sieht man ja auch daran, dass jetzt, wie Sie so schön sagen, laut nachgedacht wird.
Also würden Sie der Annahme gar nicht zustimmen, dass das Internationale Olympische Komitee auch hierzulande durchaus momentan ein Imageproblem hat?
Es gibt insbesondere hierzulande große Skepsis, aber da ist das IOC nicht allein. Es gibt hier große Skepsis gegen fast alles und insbesondere alles, was eine große Zukunftsentwicklung betrifft. Aber der stellen wir uns auch. Wir haben mit unseren Reformen das Angebot gemacht und wir freuen uns, dass das sowohl hier in Berlin wie in Rhein-Ruhr angekommen ist und positiv aufgenommen wird. Und ansonsten wird es immer Skepsis geben gegen große Projekte. Sie werden nie in der Lage sein und waren nie in der Lage zu sagen, 100% der Bevölkerung stehen hinter der Organisation Olympischer Spiele.
Viele machen ja einen Punkt aus 2016 auch, was sie so ein bisschen hat umentscheiden lassen, was die Einstellung angeht gegenüber Olympia. Das waren die Spiele in Rio de Janeiro. Da gab es mehrere Punkte, die da in der Kritik standen. Zum einen der Umgang des Internationalen Olympischen Komitees mit dem Doping in Russland, dass man eben einen Komplettausschluss des russischen Teams ablehnte. Ein Handeln, das viele ja den Glauben an den ernst gemeinten Anti-Doping-Kampf hat verlieren lassen. Dazu kamen dann die Korruptionsermittlungen in Rio, auch gegen unterschiedliche Politiker vor Ort, aber eben auch den Chef des Organisationskomitees. Und dann eben die Tatsache, dass die Bevölkerung dort leiden muss, weil sich Rio eben finanziell völlig übernommen hat mit diesen Spielen. Würden Sie im Nachhinein auch die Spiele in Rio als den Tiefpunkt für die Reputation des IOC bezeichnen?
Das ist eine ganze Menge an Annahmen, die Sie jetzt präsentiert haben.
Ja, ich habe es mal flugs aufgezählt.
Lassen Sie uns mal eins nach dem anderen anschauen. Die Frage des Umgangs mit dem Dopingskandal in Russland, es war eine Grundsatzentscheidung, die in weiten Teilen eben auch mitgetragen worden ist, die auch Kritik erfahren hat. Es ist eine Grundsatzentscheidung zugunsten der individuellen Gerechtigkeit gegenüber Athleten und dass man nicht Athleten bestraft, die an diesem System nicht beteiligt waren. Dass man hier nicht einfach mit der Sense drüber fährt, sondern dass jeder das Recht hat auf individuelle Gerechtigkeit und das insbesondere in einem Zeitpunkt, als für diesen Skandal nur ein Zwischenbericht vorlag, der hinterher in Teilen sogar korrigiert wurde.
Da hake ich nur ganz kurz ein. Also Sie bleiben bei der Annahme, dass es praktisch damals überhaupt klärbar war, ob da alle sauber waren oder nicht?
Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist die Grundsatzentscheidung, die Sie treffen müssen. Gehen Sie hin und sagen Sie hier alle weg. Jeder, der den russischen Pass hat, hat bei Olympia nichts zu suchen. Oder gehen Sie hin in einer Haltung, die, glaube ich, unserer Verantwortung gerecht wird, zu sagen, die Schuldigen müssen hart bestraft werden und die Unschuldigen müssen ihr Recht bekommen, zumindest ihre Unschuld zu beweisen. Und wir haben dortmals ja gerade diese Unschuldsvermutung umgekehrt und haben also die Beweislast auf die Athleten gelegt. Insoweit ist das eine Entscheidung, zu der wir stehen und die wir auch in anderen Fällen, wo es Verstöße innerhalb eines Nationalen Olympischen Komitees gibt, sei es in Bezug auf Good Governance oder sei es in Bezug auf Autonomie des Sports, wo wir immer darauf achten, dass die Athleten nicht bestraft werden für das Verhalten von Verantwortungsträgern. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, sind die laufenden Ermittlungen gegen den damaligen Chef des Organisationskomitees. Die laufen, die beziehen sich auf Vorgänge, die einigermaßen weit zurücklegen. Ich muss gerade mal nachrechnen, das müsste 2009 gewesen sein. Hier ist das IOC sehr an einer Aufklärung interessiert. Wir haben uns auch dort bei den Staatsanwaltschaften entsprechend positioniert. Und wir haben inzwischen dieses System der Vergabe, das betroffen ist, nicht nur verändert, sondern revolutioniert, um das auszuschließen und werden die Altfälle aufklären, aber bauen jetzt auf dem neuen System auf.
Das ist ja das, was bei vielen Beobachtern eben hängen bleibt. Zum Beispiel auch, dass in Tokio der Chef des Organisationskomitees Takeda ja 1,5 Jahre vor den Spielen gehen musste. Auch da Korruptionsverdacht. Das ist für Sie keine Linie?
Nein, es ist, was wir sehen, beide Fälle drehen sich um eine Person. Das ist der frühere Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes.
Lamin Diak.
Lamin Diak, der in beiden Fällen und mit seinem Sohn die zentrale Figur ist. Und hier liegt jedenfalls nach gegenwärtigem Ermittlungsstand das Zentrum dieser Fälle. Wir haben Lamin Diak, als das bekannt wurde, ganz zu Beginn, er war dort mal schon aus dem IOC ausgeschieden, sofort dennoch sanktioniert. Er hat keinerlei Funktion in diesen Bereichen mehr. Und wir sind bei der französischen Staatsanwaltschaft eine Art Nebenkläger, weil wir hier die Wahrheit auf dem Tisch haben wollen, um dort einen Schlussstrich ziehen zu können, haben aber nochmal unabhängig davon dieses Verfahren vollkommen reformiert, um einer solchen Wiederholung eines solchen Falls, um einen solchen Mann dann weitestgehend vorzubeugen.
Das ist das eine, die Sache mit dem Stimmenkauf, ein Vorwurf, gegen den sich das IOC schon lange erwehren muss. Sie haben ein paar Dinge verändert im Bewerbungsprozess, das haben Sie angesprochen. Was bleibt, sind die Garantien, die ein Ausrichter geben muss. Also wenn es schief geht, dann halten die Ausrichter den Kopf hin. Ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Fallhöhe viele nach wie vor abschreckt?
Man muss sehen, was diese Garantie bedeutet. Die Garantien sind entgegen landläufiger Meinung keine aus der Luft gegriffenen finanziellen Garantien. Das sind schlichtweg die Garantien, die sicherstellen sollen, dass die Bewerber um Olympische Spiele das dann auch liefern, was sie versprechen. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was man verlangen kann, wenn jemand Kandidat ist und Versprechungen macht, dass er dann dafür auch im Interesse der Athleten und der Organisation der Spiele dafür gerade steht. Wir haben aber auch dort eine Stellschraube verändert. Es gab dort früher tatsächlich ein, sowohl ein Schlupfloch, das diese Garantien hätte ausweiten können. Und das war, dass vorher in dem Vertrag mit dem Ausrichter das IOC sich das Recht vorbehielt, nach Abschluss des Vertrages beispielsweise neue Sportarten aufzunehmen oder neue Disziplinen aufzunehmen. Das haben wir abgestellt und haben nun klar definiert, dass hier nachträglich einseitig keine Veränderungen mehr vorgenommen werden können, sondern dass das nur in Abstimmung mit den Organisatoren besteht, so um hier wirklich sicherzustellen, dass diese Garantie schlichtweg die Garantie ist für die Verwirklichung der eigenen Vorschläge der Organisatoren.
Ja, das IOC will ja laut eigenem Bekunden weg von gigantischen Spielen, aber Ausrichter versprechen eben immer noch gigantische Infrastrukturprojekte für ganze Regionen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch im Gebiet Rhein-Ruhr, wo eben über Olympia nachgedacht wird. Das ist doch ein Widerspruch eigentlich. Sehen Sie das nicht?
Ich sehe Ihre Annahme nicht. Schauen Sie auf die Vergaben von 2024 und 2028. Dort in beiden Städten, Paris und Los Angeles, sind die Sportstätten, die olympischen Städten zu über 90% bereits vorhanden. Und das ist Teil unserer Reformen, wo wir hier deutlich gesagt haben, wir wollen nachhaltige Spiele und eine wichtige Maßnahme, um nachhaltige Spiele zu haben, ist, dass auf bestehende Sportstätten zurückgegriffen wird und damit auch die sogenannte Legacy, das Erbe der Spiele, gesichert wird. Hier sind wir deutlich auf dem richtigen Pfad, im Übrigen nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, wo wir deshalb erlaubt haben, für Italien die Spiele in Mailand und Cortina zu veranstalten, um möglichst auf bestehende Sportstätten zurückgreifen zu können.
Herr Bach, man kann das IOC ja momentan nur daran messen, was schon war und was schon steht und wie ausgerichtet wurde und wird. Deshalb spreche ich natürlich auch die Austragungsorte an, für die man schon tatsächlich dann auch die Zahlen kennt. Und Paris und Los Angeles liegen noch relativ weit in der Zukunft. Meine Frage an Sie, wie würden Sie denn das Vermächtnis von Pyeongchang beschreiben?
Das Vermächtnis von Pyeongchang sind hervorragende Winterspiele auf höchster sportlicher Qualität mit der besonderen Botschaft der Kraft des olympischen Sports zu vereinen, zusammenzuführen, was wir gesehen haben durch den Einmarsch der beiden koreanischen Mannschaften, den gemeinsamen Einmarsch durch das gemeinsame Damen-Eishockey-Team. Und dieser Erfolg der Spiele wird jetzt weitergetragen durch eine Legacy Foundation, die einige der Sportstätten im Begriff ist, anderweitig zu benutzen als Sportstätte, die aber in dem Sportstättenbereich auch gute Auslastung hat. Und im Übrigen zur Sicherung dieser Legacy hat sich Südkorea beworben um die Austragung der Jugend-Olympischen Spiele, Winter-Olympischen Spiele für 2024.
Aber sowas wie Weltcups finden zum Beispiel auf dieser neu gebauten, sehr großen Rodelbahn nicht statt. Außerdem gibt es zum Beispiel eine Schnellzugstation, die kaum genutzt wird. Das sind so Dinge, die dem IOC ja tatsächlich und den Ausrichtern vor Ort auch vorgehalten werden.
Mit der Rodelbahn sprechen Sie ein sensibles Thema an, weil das war einer meiner ersten Maßnahmen nach meiner Wahl, ein Gespräch mit dem damaligen Organisationschef zu führen, um ihm deutlich zu erklären, dass das neue IOC hier keine Bob- und Rodelbahn wünscht, wegen der mangelnden Auslastung. Dann im Nachhinein.
Da konnten Sie sich nicht durchsetzen?
Da konnte ich mich nicht durchsetzen. Das hat zu lautstarken Auseinandersetzungen geführt in verschiedenen Gesprächen. Und beim letzten Gespräch, dann wurde ich darüber informiert, dass es ihm schrecklich leid tue. Aber sie hätten vor 14 Tagen mit dem Bauen angefangen. Das war eine rein koreanische Entscheidung. Und hier endet die Macht des IOC.
Wäre ja möglicherweise auch was für einen Ausrichtervertrag.
Nein, das können Sie nicht machen. Sie können nicht, und gerade unter unserer neuen Herangehensweise, wo wir sagen, wir wollen, dass die Spiele in die langfristige Entwicklungsplanung der Gastgeber passt, dann können Sie den Gastgebern nicht auch noch ihre langfristige Regionalentwicklung vorschreiben. Das geht ein bisschen weit dann.
Sie hören das Sportgespräch heute im Deutschlandfunk mit dem Internationalen Olympischen Komitee-Präsidenten Thomas Bach. Herr Bach, was die politischen Gesten angeht, da ist noch unklar, wo sich das IOC genau sieht. Sehen Sie sich als politischen Akteur? Denn dagegen hatte man sich ja auch lange Zeit eher gewehrt.
Nein, wir sind kein politischer Akteur. Wir sind politisch strikt neutral. Und müssen diese Neutralität bewahren, um die Universalität der Spiele zu sichern. Wenn wir uns in eine oder andere politische Richtung bewegen würden, würden wir die Spiele einer Zerreißprobe aussetzen. Deswegen müssen wir hier strikte politische Neutralität bewahren. Wir dürfen aber auch nicht so naiv sein, dass wir, wie in der Vergangenheit manche sagten, apolitisch sein müssen. In dieser Welt ist alles politisch und die Welt wird von Politikern regiert und nicht von Sportorganisationen. Und deswegen müssen wir erkennen und dem auch Rechnung tragen, dass unsere Entscheidungen politische Auswirkungen haben können und müssen in unseren Gesprächen mit den Politikern dafür Sorge tragen, dass die Politiker bereit sind, unsere Neutralität zu respektieren, dass sie uns nicht über Gebühr dann belasten mit politischen Botschaften. Das ist die Schwierigkeit, gerade im Augenblick, in einer Zeit, in der die Politik nicht auf unbedingt einigende Kräfte schaut, wie es die Olympischen Spiele sind, als das einzige Weltereignis, dem es gelingt, die gesamte Welt noch zu vereinen in einem friedlichen Wettstreit, sondern indem es in dieser Welt mehr um Konfrontation geht, wo es mehr um Isolierung geht, wo es mehr um die Durchsetzung egoistischer, nationalistischer Interessen geht. Und dort dann zu appellieren, bitte zerstört dieses letzte einigende Band nicht, das uns noch alle verbindet. Das ist eine Aufgabe in fast täglichen Gesprächen mit Politikern. Und das war auch die Botschaft, die ich kürzlich versucht habe, dann beim G20-Gipfel überzubringen.
Ja, das ist für einige, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar, wo sie sich da ansiedeln, weil es ist ja tatsächlich so, dass sie den UN-Beobachterstatus auch dankend annehmen, dass sie auch große Gesten gezeigt haben hinsichtlich der beiden Koreas, aber eben dann kein Wort zu Menschenrechtsverletzungen in Ausrichterländern verlieren. Im Gegenteil, sie haben die Spiele erneut an China vergeben.
Also ich habe nicht die Spiele vergeben, aber...
Nein, aber die Organisation, der Sie vorstehen.
Nein. Die Verantwortung des IOC bezieht sich auf die Olympischen Spiele. Wir sind keine Weltregierung, die dafür Sorge tragen kann, dass ein souveränes Land Gesetze verabschiedet, bestimmte Standards einhält. Das ist die Aufgabe der Politik. Wir haben auch hier reformiert. Wir haben auch hier den Ausrichtervertrag, den Host-City-Vertrag verändert, wo die Ausrichter sich zur Einhaltung der Standards, zum Beispiel bei Arbeitern, auch bei Zulieferern, verpflichten müssen und wo insbesondere die Ausrichter sich verpflichten müssen, die Olympische Charta zu sichern. Das heißt, Non-Discrimination, also keine Diskriminierung aus egal welchem Grund für keinen Teilnehmer der Spiele, freie Presseberichterstattung und dort nicht einmal die Hoheit über die Visa-Vergabe, sondern wo die Akkreditierung des IOC als Visa anerkannt werden muss und viele andere Schritte mehr.
Warum fällt es Ihnen trotzdem dann so schwer, jetzt im Falle Chinas einfach dann auch mal zu sagen, dass bestimmte Dinge auch sonst in so einem Land nicht gehen? Oder ähnlich wie zum Beispiel in Russland damals, als kurz vor den Sochi-Spielen ein homosexuellen Erlass oder ein anti-homosexuellen Gesetz, wurde es glaube ich genannt, verabschiedet wurde. Warum fällt es Ihnen so schwer, wenn Sie gegen Diskriminierung auch stehen oder für Antidiskriminierung, wirklich auch zu sagen, dass das nicht im Sinne des IOC ist?
Wir haben das vor Sochi gesagt und wir haben in unseren Gesprächen mit Russland erreicht, dass dieses Gesetz bei den Olympischen Spielen nicht angewendet worden ist.
Tun Sie das dann im Fall China auch?
Das ist unsere Aufgabe. Es bezieht sich auf die Spiele. Und ansonsten, wenn wir uns nicht auf die Spiele konzentrieren, gehen wir schlichtweg über unsere Verantwortung hinaus. Und wir müssen das respektieren, um die Universalität zu sichern und um auch am Ende dafür Sorge tragen zu können, dass bei den Spielen diese Rechte dann eingehalten werden.
Im Umfeld der Spiele in Korea haben ja ein paar Beobachter augenzwinkernd gesagt, Thomas Bach will sich gerade für einen Friedensnobelpreis empfehlen. Ich weiß nicht, was Ihre Antwort dazu wäre. Da wurde Ihnen eine Taktik unterstellt, dass Sie sozusagen ja, den Segen von außen bekommen wollen.
Also das entringt mir nicht einmal ein müdes Lächeln. Karl Valentin hätte gesagt, solche Äußerungen ignoriere ich noch nicht einmal.
Okay, dann lassen Sie uns jetzt zu einem Thema kommen, das Ihnen auch sehr am Herzen zu liegen scheint, und zwar die Athleten, die ja auch laut der Agenda 2020 im Mittelpunkt stehen sollen. Wie erklären Sie sich denn, dass sich gegenläufig zu Ihrer Agenda momentan eine Athletenbewegung formt, die sich von den Strukturen des Internationalen Olympischen Komitees oder der Nationalen Olympischen Komitees lossagen möchte?
Nun, es gibt niemals die Athleten. Und es gibt innerhalb der Athletengruppen sehr unterschiedliche Strömungen. Hier haben wir ein demokratisches Verfahren, um das zu regeln. In transparenter Art und Weise, die Athleten wählen bei den Olympischen Spielen ihre Vertreter, ihre Athletenkommission. Die Vertreter dieser Athletenkommission werden dann zu Mitgliedern, zu vollstimmberechtigten Mitgliedern des IOC, und der selbstgewählte Vorsitzende ist Mitglied in der Exekutive
des IOC. Hat aber nur eine Stimme.
Ja, nun, das ist schon eine ganze Menge. Es haben auch 206 nationale olympische Komitees nur eine Stimme in einem 15-köpfigen Exekutivkomitee. Und wenn Sie mal die Vorsitzende fragen, jetzt der Athletenkommission, und stellen ihr mal die Frage, ob ihr eine Entscheidung erinnerlich wäre, in einer von mir geführten Exekutive, die gegen das Votum der Athletenkommission gefallen ist, werden Sie eine klare und eindeutige Antwort bekommen, und die lautet nein.
Nun gut, es gab ja zum Beispiel von Claudia Buckel, die damals in der Athletenkommission den Vorsitz hatte, als es um die Russland-Entscheidung ging, durchaus Aussagen, dass da nicht so stark auf sie gehört wurde, als es um ihre Bedenken ging gegenüber Russland. Vielleicht
langsam, langsam. Also es hat dort mehrere Diskussionen gegeben, und sie hat sich am Ende der Stimme enthalten. Genau aus dem Grunde, dass nämlich es nicht die Meinung der Athleten gab, sondern dass die Athleten sehr gespalten waren in ihrer Auffassung und die deswegen hier nicht zwischen den beiden Athletengruppierungen offensichtlich entscheiden wollte.
Ich glaube, der Kernpunkt für die Athleten momentan ist die Tatsache, dass sie sich zu wenig repräsentiert fühlen, auch in den Abstimmungsverhältnissen. Ein Zugeständnis an die Athleten wäre ja, die Regel 40 zum Beispiel international zu lockern. Und zwar von sich aus und nicht, wenn, wie in Deutschland, ein Bundesgerichtshof das durchsetzt, damit Athleten dann eben im Umfeld der Spiele werben können und dadurch eben besser Geld verdienen können zu einer Hochzeit, die sie sozusagen, eine Bühne, die sie nur alle 4 Jahre bekommen. Wäre das für Sie nicht denkbar, um den Athleten entgegenzukommen?
Wir freuen uns zunächst mal, dass es in Deutschland hier eine Lösung gegeben hat, die den Anforderungen entspricht, hierzulande und auch den gesetzlichen Anforderungen, und dass die bis 2026 gilt. Man darf bei dem Ganzen aber auch nicht vergessen, dass das Bundeskartellamt in dieser Entscheidung ausdrücklich anerkannt hat, dass diese Regel 40 ihre Berechtigung hat, um die Organisation der Olympischen Spiele zu sichern und auf der nationalen Ebene auch, um die Förderung und Unterstützung der Athleten zu sichern.
Aber es geht ja um eine Lockerung.
Ja, hier ist ja eine erfolgt, aber bei all diesen Lockerungen muss man nationale Gegebenheiten berücksichtigen. Und hier haben Sie weit verbreitet Systeme, wo die Athleten durch ihre nationalen olympischen Komitees direkt gefördert werden. Die nationalen olympischen Komitees bekommen das Geld dafür durch Sponsoren. Und diese Sponsoren nehmen das Recht der Exklusivität in Anspruch. Und nun kann ein Athlet nicht dankend über 4 Jahre hinweg diese Unterstützung annehmen und dann sagen, wenn es zu den Olympischen Spielen geht, dann mache ich selbst was mit dem Wettbewerber des Sponsors des Nationalen Olympischen Komitees. Das sind national sehr, sehr unterschiedliche Systeme, und deswegen muss das auch von Fall zu Fall behandelt werden. Und so haben wir das mit Deutschland gemacht, und so sind wir in Deutschland froh über die Lösung.
Gut, Sie wurden natürlich auch ein Stück weit dazu getrieben. Es ist so, dass die Athleten zum Beispiel, der Verein Athleten Deutschland, der Sie ja auch besucht hat und Ihnen vom Vorhaben erzählt hat, dass man einfordern möchte, tatsächlich direkt so eine Art Tantiem zu bekommen vom Internationalen Olympischen Komitee. Eine Bezahlung für die Arbeiter. Dem haben Sie im Prinzip eine Absage erteilt. Warum?
Also die Athleten sind keine Arbeiter und schon gar nicht keine Angestellten des IOC.
Das sind sie nicht, aber sie sind im Prinzip vielleicht ihre Gladiatoren, die die Wettkämpfe ausführen, die sie vermarkten.
Unsere Athleten sind auch keine Gladiatoren. Wir bieten mit den Olympischen Spielen den Athleten, wie Sie vorhin gesagt haben, die Bühne ihres Lebens. Und sie werden dafür weitgehend unterstützt durch ihre nationalen olympischen Komitees. Dort haben sie ihre Trainer, dort werden sie zu Wettkämpfen geschickt, dort haben sie ihre medizinische Betreuung, dort können sie sich der Bundeswehr anschließen oder der Polizei. Sie haben freie Reise zu den Olympischen Spielen, Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung und. Und deshalb gilt es, bei dem gesamten Finanzierungskonzept die Mission der Olympischen Spiele im Auge zu behalten. Und das ist die Sicherung der Universalität der Spiele und auch die Darstellung der großen Diversität der Sportarten. Wenn das Ganze organisiert würde nach einem Businessmodell und dann Beiträge bezahlt würden nach dem Beitrag zum Erfolg der Spiele, Hätten sie nicht 206 nationale olympische Komitees, dann hätten sie vielleicht 80 oder 100. Und sie hätten nicht 33 olympische Sportarten, sondern sie hätten vielleicht 10 oder 12. Das ist die Mission der Spiele. Und deswegen gibt das IOC 90% aller seiner Einnahmen an den Sport zurück. Und um das deutlich zu machen, das ist im Rahmen einer Olympiade, im Rahmen dieser laufenden Olympiade, dieser 4 Jahre, 5 Milliarden US-Dollar, die in die Förderung der Athleten und des Sports weltweit fließen und von dem auch und insbesondere, kann ich sagen, der DOSB und damit die deutschen Athleten sehr profitieren.
Gut, die Athleten machen eben deutlich, dass sie nicht wissen, wie sie ihr Auskommen bestreiten sollen und sie haben Sorgen vor der Zukunft im Prinzip.
Nun sollten die Athleten dann auch mal ein bisschen das große Ganze sehen. Also hier, wenn ich das ein bisschen flapsig sagen kann, vielleicht wird auf hohem Niveau geklagt. Wenn Sie das vergleichen mit Athleten in 200 anderen nationalen olympischen Komitees, mit Athleten aus Afrika, aus Südamerika, aus Fernost, dann gibt es dort nicht diese Möglichkeiten, wie es hierzulande gibt. Dort gibt es keine Sporthilfe, dort gibt es keine Bundeswehr, dort gibt es keine Polizei, dort gibt es keinen Zoll, die die Athleten anstellen. Dort gibt es keine besondere Förderung an Universitäten. Dort gibt es keine Freistellungen von Arbeitgebern und, und. Also hier muss man den Blick, glaube ich, etwas weiten und auch im Eigeninteresse dazu beitragen, dass diese Spiele universal sind. Denn nur daraus beziehen sie ihre Attraktivität, ihre Faszination und nur daraus können die Athleten, die dann erfolgreich sind bei den Olympischen Spielen, dann hinterher auch ihren kommerziellen Erfolg erzielen. Sei es, dass sie Prämien bekommen von der Sporthilfe hierzulande, sei es, dass sie dann die Gelegenheit haben, sehr viel bessere Sponsorenverträge abzuschließen, als wenn sie bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer sonstigen Weltcup eine Medaille gewinnen.
Also Sie stützen sich da im Prinzip hauptsächlich auch auf die Mithilfe der einzelnen Nationen, wie zum Beispiel in Deutschland, wo ja jetzt gerade die Sporthilfe zum Beispiel Geld vom Bund mit auszahlt an Athleten.
Wir fördern die Olympiateams. Wir zahlen erhebliche Beträge, und da befindet sich Deutschland in absoluter Spitzenposition, an das Nationale Olympische Komitee. Und es ist am Nationalen Olympischen Komitee dann zu entscheiden, wie diese Gelder am besten für die Förderung des Sports im Land eingesetzt worden sind. Und hier hat der DOSB, ich weiß nicht, wie jetzt die Sachlage im Augenblick ist, aber als ich DOSB-Präsident war, haben wir dortmals auch zum Beispiel einen Beitrag an die Sporthilfe entrichtet, damit die ihre Förderung vornehmen kann. Aber das ist eine Sache, die Sie nicht von Lausanne aus regeln können für 206 nationale olympische Komitees. Die wissen am besten, was sie brauchen. Das ist in Afrika Nahrung, Sportausrüstung, das sind Basisdinge. Und hier wird um ganz andere Dinge diskutiert.
Eine letzte Frage habe ich an Sie, Herr Bach. Wir könnten jetzt noch Stunden tatsächlich sprechen. Über den Anti-Doping-Kampf haben wir zum Beispiel im Einzelnen noch gar nicht gesprochen. Aber zum Schluss dann die Frage, einfach weil die Zeit knapp ist. Ihre Wiederwahl würde ja anstehen in 2 Jahren, wenn Sie eine Kandidatur anstreben. Sagen Sie uns, ob Sie es machen?
Nein.
Warum?
Weil das zu früh ist. Das muss man sehen. Dafür habe ich noch Zeit, das zu entscheiden. Und darüber denke ich im Augenblick wirklich noch nicht nach. Das werden wir dann sehen. Und Sie werden unter den Ersten sein, die es erfährt.
Was soll am Ende Ihrer Amtszeit denn stehen für eine Überschrift?
Das ist eine unfaire Frage. Lassen Sie mich doch noch ein bisschen arbeiten und dann kann man Fazit ziehen.
Das war das Sportgespräch heute mit IOC-Präsident Thomas Bach hier im Deutschlandfunk, das Sie jederzeit gerne auch nochmal zeitsouverän nachhören können als Podcast. www.deutschlandfunk.de/sportgespräch. Da finden Sie alles rund ums Sportgespräch. Mein Name ist Marina Schweitzer und danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.